Die Informationen aus dem Netz über die Person werden zusammengetragen, wenn man dann weiß, aha, der geht noch gern golfen.
Man soll sich dafür nicht schämen. Das Gemeine ist, die spielen einfach mit diesen Emotionen.
Wir haben insgesamt mit tausenden Betrügern gechattet.
Ein Anwalt, und der hat mal so zu mir gesagt, ja, sie erkennen es immer, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein.
NDR 2 Spezial mit Julia Faltermeier. Ins Netz gegangen, wie Online-Betrüger versuchen, euch abzuzocken.
Also, ich habe mal rumgefragt, so in meinem Familien- und Freundeskreis. Und eigentlich alle haben es schon mal erlebt. Ich bin mir sicher, ihr auch. Man bekommt irgendeine SMS oder eine E-Mail und drin steht, Achtung, ihr Konto wurde gesperrt, bitte klicken Sie hier oder ihr Paket hängt beim Zoll fest. In der Regel sind solche Nachrichten aber Betrug. Und es kann auch viel, viel subtiler sein und vor allem organisiert. Das weiß vor allem eine nur zu gut. Meine Kollegin Svea Eckert ist heute mit dabei. Sie ist Journalistin und hat gemeinsam mit anderen einen Film gemacht, Im Inneren der Cybermafia, Love Like Lost heißt er. Und so Gast bei mir ist auch Hans-Joachim Henschel, er ist Kriminalhauptkommissar beim LKA Niedersachsen und er erzählt mir, wieso die Täter eigentlich immer besser werden und wie wir Fakes erkennen können. Und einer, der arbeitet schon an Lösungen, Thorsten Holz. Gemeinsam mit seinem Team hat er eine KI entwickelt, die den Spieß umdreht und mit Tätern chattet, um sie auszutricksen. Wie das funktioniert, auch das hört ihr in diesem NDR 2 Spezial. Und ich bin Julia Faltermeier. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe vor ein paar Wochen eine SMS bekommen. Da stand sowas drin wie, hallo Papa, ich habe ein Problem. Ich brauche ganz dringend Geld. Jetzt war es für mich zum Glück einfach, ich weiß, ich habe keine Kinder und ich bin auch kein Papa. Svea, du hast einen Film über solche Betrüger gemacht und herausgefunden, wie organisiert die teilweise vorgehen. Aber bevor wir dazu kommen, du ganz persönlich, hast du schon mal Erfahrungen mit Online-Betrügern gemacht?
Also diese Nachrichten, von denen du berichtest, die kenne ich natürlich auch. Ne? Diese WhatsApp-Nachrichten, sie müssen was vom Zoll abholen oder hier ist ihre Bank, also die kenne ich. Ich habe es nur im entfernteren Bekanntenkreis, habe ich so einen Fall erlebt von einer älteren Bekannten, die tatsächlich auch mal auf so einen Scam, auf so einen Betrug reingefallen ist. Und es war ganz schlimm, vor allem, weil sie ganz lange nicht getraut hat, sich davon zu erzählen. Und es dadurch eigentlich alles noch viel schlimmer wurde. Und das ist auch so das, was wir während unserer Recherche festgestellt haben, dass viele erstmal gar nicht drüber sprechen, sich eigentlich keine Hilfe holen. Und was mich voll überrascht hat, war, man denkt ja immer, ach, das trifft vielleicht wirklich nur ältere Menschen, die sich nicht mehr im Internet so gut auskennen. Aber nein, es trifft ITler, Systemadministratoren, Informatiker, Studierte, Statistiker, aber auch Jugendliche. Also die Masche trifft irgendwie nicht nur Unvorsichtige oder Naive, sondern es kann irgendwie dann doch jeden oder jede treffen.
Ja, wen es trifft, darüber wollen wir direkt mal sprechen. Ihr habt ja für eure Recherche, für euren Film, habt ihr Opfer, Betroffene solcher Cyberangriffe getroffen. Von welchen Schicksalen berichten die?
Also mich haben dann die Geschichten von den Menschen auch immer selber fast auch natürlich mitgenommen, weil die erzählen halt, wenn ihnen sowas passiert, dass sie dann nachts nicht schlafen können. Also wir haben einen jungen Mann, der ist auf Sextortion reingefallen, will ich mal so sagen. Der hat über eine Dating-Plattform eine junge Frau kennengelernt und dann ging das hin und her und dann wurde das irgendwie heiß in den Chats und dann war so nach dem Motto, komm, wir machen ein sexy Video und dann hat er sich da hinreißen lassen und hat sich ausgezogen, hat sich selbst befriedigt und sich dabei gefilmt und sie hatte vorher noch gesagt, mach das Licht an und ich will dein Gesicht sehen. So.
Jetzt sind es aber nun ja ganz oft auch Menschen, die dann sagen, oh, wie konntest du denn darauf reinfallen oder vielleicht ist es auch nur die Angst, die man dann hat und es ist ja sicher auch nicht leicht gewesen für die Männer, die ihr da interviewt habt, darüber zu sprechen. Warum haben die sich dafür entschieden? Du hast gerade schon gesagt, um andere davor zu bewahren. Gab es da andere Gründe noch?
Also das war schon so die größte Motivation für die, die mitgemacht haben. Ich denke, es ist sicherlich auch, um das ein Stück weit zu verarbeiten, was sie erlebt haben. Also wir haben einen mit einem Rentner gedreht, der hat 250.000 Euro an eine Frau verloren, weil er eben dachte, er macht da Geschäfte und hat in vermeintliche Anlagen investiert, in Gold, was es natürlich nie gab. Und der hat natürlich auch gesagt, ja, ich will andere warnen. Aber ich hatte schon auch den Eindruck, natürlich hat er sich auch Hoffnung gemacht, durch die Öffentlichkeit auch einen Druck zu erzeugen, möglicherweise auf Ermittlungsbehörden, Staatsanwaltschaft, dass sich da halt auch endlich was tut, ne, weil diese Ermittlungen verlaufen dann doch oft im Sande oder dauern Monate und Jahre. Also ich denke, das waren schon so die Hauptgründe, warum die Männer bei uns mitgemacht haben im Film.
Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, wenn es dann um die Suche nach Protagonisten, nach Betroffenen geht, dann schreien vielleicht nicht alle, hurra, ja, ich möchte gerne erzählen, ich wurde mit einem intimen Video erpresst. Wie schwer war es da, Kontakte zu kriegen und zu knüpfen?
Absolut. Also das Thema, wir haben ja eben gerade schon drüber gesprochen, das ist total schambehaftet. Keiner will darüber sprechen, weil alle eben Angst davor haben, dass sie dann halt ja als der Dumme, die Dumme dastehen. Und es war natürlich sehr schwierig. Wir haben schon viele Leute gefunden, die mitmachen wollten, aber die haben halt alle gesagt, aber bitte nicht meinen Namen, nicht mein Gesicht und auch nicht meine Stimme. Dann, so ist es dann am Ende, wir haben jetzt in der Dokumentation begleiten wir zwei Betroffene und es gab auch nur die beiden.
In der ARD-Story im Inneren der Cybermafia, Love Like Lost, da kommen nicht nur Betroffene zu Wort, sondern auch ehemalige Täter. Und das sind sie nicht ganz freiwillig geworden.
Bevor ich zum Sklaven wurde, kannte ich diese Art von Betrug. Aber ich hätte nie gedacht, mal Teil davon zu sein.
Svea, wie kann ich mir das vorstellen? Was meint er mit Teil davon zu sein? Was haben die dir erzählt? Und wieso haben sie überhaupt mit dir geredet?
Das liegt an dieser wirklich verrückten Situation, die auch mich total überrascht hat und mich auch komplett beschäftigt hat, dass es nicht nur Täter, sondern dass es auch selbst Opfer sind. Und uns ist es tatsächlich gelungen, mit zweien zu sprechen, die sich unterschiedliche Art und Weise dann befreien konnten. Das sind seltene Fälle, die dort rauskommen. Und die dann so eine innere Wut und so eine innere Verachtung gefühlt haben, dass die auch gesagt haben, wir gehen mit unserem Namen und mit Gesicht auch damit an die Öffentlichkeit.
Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also ich glaube, es hat auch ein ehemaliger Täter in eurer Doku gesagt, das klingt wie in einer Netflix-Serie, so dass es wirklich Realität ist. Ne?
Mhm, absolut. Also das war auch so ein Moment in dem Interview, der mich auch, also insgesamt diese beiden, ich nenne sie mal Täteropfer, die wir da gesprochen haben, die haben mich auch sehr berührt, also weil die eben so stark dem allen dann widerstanden haben und weil die es auch geschafft haben zu fliehen unter ja Einsatz ihres Lebens, muss man sagen. Und die geraten da rein, das sind so Leute, also mit dem einen, es ist quasi ein Verwaltungsmensch, der hat irgendwie Business Administration studiert, ja. Mhm. Und es ist so jemand, der macht so Assistenzarbeiten, ja, so Vorstandsassistenz, ja, der geht so ans Telefon und macht Termine und macht mal eine PowerPoint-Präsentation. Das ist so dem sein Alltagsjob gewesen. Und der dachte nun, ich bewerbe mich bei einem Start-up, auf eine Start-up-Stelle. Und dann wird er dort also entführt am Flughafen und landet dort hinter Gittern, also wird geschlagen, also erlebt also schlimmste Verhältnisse. Und der hat gesagt, in einer Stelle, das ist besonders stark, da sagt er, why the fuck am I here? Also da sagt er, warum zum Teufel bin ich eigentlich hier? Und das hat mich auch ganz schön beschäftigt.
Mhm. Wie läuft denn dann aber der Betrug ab? Also die sind jetzt da, die sind da gefangen und müssen irgendwie dafür sorgen, möglichst hohe Betrugssummen einzukassieren praktisch. Wie arbeiten die? Wie gehen die dann vor?
Also muss ich das vorstellen wie in der Firma tatsächlich. Das sind also, muss ich so lange Tischreihen vorstellen mit Computern. Und generell bekommen die ein, zwei Tage eine Einweisung von einem erfahrenen Betrüger.
Also ein richtiges dann, Onboarding praktisch, ja, so kann man, das ist ja auch absurd.
Genau. Also muss ich das wirklich wie in einer Firma vorstellen. Mhm. Also bekommen ein Onboarding. Und dann ist es sogar teilweise so, dass sie ein Gehalt bekommen. Es gibt sogar Boni-Systeme teilweise. Also dass die dann auch nochmal, wenn sie besonders erfolgreich waren, noch mehr Geld bekommen. Es gibt aber auch ein Folterzimmer. Also wer jetzt zum Beispiel bei so einem Anlagebetrug, wo man Menschen dann in Anlagen locken muss, einfach da nicht zu Potte kommt und die Opfer das nicht schafft, die Opfer zu überzeugen, immer mehr Geld zu investieren, der wird dann auch gefoltert.
Puh, muss man einmal kurz durchatmen. Der Betrug, auf welchen Online-Plattformen passiert der dann? Worauf konzentrieren die sich? Worauf müssen wir uns, muss ich mich vielleicht auch gefasst machen, dass mich so ein Betrüger kontaktiert? Gibt es da konkrete Online-Plattformen, die du benennen kannst?
Ja, also bei unseren Opfern, mit denen wir in Deutschland gesprochen haben, die sind zum einen tatsächlich über LinkedIn angeschrieben worden. Die sind werden richtig rekrutiert, das heißt, die werden vorher beobachtet. Da wird vorher der Name gegoogelt, da wird vorher die Informationen aus dem Netz über die Person werden zusammengetragen. Wenn man dann weiß, aha, der geht noch gern golfen, der steht auf schnelle Autos. Das sind dann alles Informationen, die wird dann der Betrüger oder die Betrügerin in dieses Gespräch ganz am Anfang in den Chat mit einfließen lassen. Er wird über LinkedIn kommen, hallo, wie geht's? Oder manchmal ist auch eine ganz bekannte Masche ist dieses, hey, ich kenne dich über einen Freund von einer Freundin. Oder bist du der kennst du nicht die Und du denkst in dem ersten Moment vielleicht, ach ja, ja, scheine ich ja wirklich zu kennen.
Ja,
oder
klar.
Und das ist aber alles abgekartet. Dann wirst du in ein Gespräch verleitet und dann erst, so nach 2-3 Wochen, dann geht es wirklich in diese Richtung, wohin dich dann der Betrüger haben möchte, also in Richtung falsche Kapitalanlagen. Lad dir doch mal die App runter, da habe ich ganz viel Geld mitverdient. Oder hey, willst du mit mir irgendeinen sexy Chat machen?
Jetzt gibt es diese dramatischen Fälle wie die Cybermafia, wo Leute versklavt und gezwungen werden, andere zu betrügen. Ein richtiges System und riesige Geldsummen, um die es da geht. Das ist aber nicht immer so. Deshalb die Frage an den Kriminalhauptkommissar Hans-Joachim Henschel. Gehören denn auch kleinere Fälle, wie zum Beispiel diese Betrugs-SMS, gehören die auch zu organisierter Kriminalität oder wie funktioniert das?
Das ist immer unterschiedlich von Fall zu Fall, also von der Masche zu Masche. Natürlich sind die auch sehr gut organisiert. Also man spricht auch Crime as a Service als Stichwort an. Also die bieten ihre Dienstleistungen an. Es gibt Täter, die stellen Seiten zur Verfügung, wo Schadsoftware angeboten wird. Andere stellen Seiten zur Verfügung, wo geklaute oder abgefischte Kreditkartendaten entsprechend gegen Bezahlung angeboten werden. Ausweisfotos und ähnliches werden gegen Bezahlung angeboten im Darknet. Also es gibt verschiedene Arten von Tätern weltweit organisiert, die sich vielleicht untereinander gar nicht persönlich kennen, aber irgendwie miteinander verknüpft sind, weil sie die Dienste des anderen jeweils nutzen und noch vieles, vieles mehr.
Jetzt habe ich gerade schon angesprochen, diese Betrugs-SMS, die man vielleicht kennt. Welche anderen Beispiele gibt es denn noch? Was kriegen Sie im Berufsalltag und auch von Kollegen mit? Was war vielleicht auch ein Fall, wo Sie dachten, boah, das ist ja total abstrus.
Also dieser Messenger-Betrug, was Sie gerade sagten mit Hallo Mama, Hallo Papa, ich brauche mal bitte deine Unterstützung, mein Handy ist kaputt, jetzt brauche ich dringend eine Überweisung und ich kann es mit meinem Telefon noch nicht machen, ist eine typische Masche, die wir jetzt schon seit einigen Jahren haben. Ist aber auch nur eine von vielen Maschen. Also man kennt natürlich auch vielleicht die SMS, die von angeblichen Paketdiensten oder Zollbehörden stammen soll, wo es dann heißt, man müsste nochmal eine Zollgebühr extra entrichten, damit das Paket zugestellt werden kann oder die Adresse konnte nicht richtig erkannt werden. Man möchte sich jetzt bitte melden entsprechend. Das sind so typische SMS, die ständig im Umlauf sind. Es gibt auch Anrufe oder über WhatsApp irgendwelche Kontaktversuchaufnahmen, wo dann die Täter einmal nur kurz anbimmeln in der Hoffnung, dass man dann zurückruft. Die versuchen wiederum, die Leute dazu zu bringen, möglicherweise ja Jobangebote anzunehmen. Man wird dann unfreiwillig zum Geldwäscher, wenn man da nicht richtig aufpasst. Also es gibt viele Varianten, gerade in diesem Bereich SMS oder Messenger.
Die Zahl der Fälle in Niedersachsen, die sind ja auch so hoch wie noch nie. Woran liegt das? Was denken Sie?
Wir haben natürlich viele Personen, die jetzt über diese ganzen Maschen aufgeklärt werden, unter anderem durch die ganzen Medien, durch die Polizeimeldungen und ähnliches. Und natürlich haben wir natürlich auch eine gute Rückmeldung, was das angeht, das Anzeigeverhalten angeht. Das heißt also, man kriegt natürlich auch mehr Fälle angezeigt.
Also würden Sie wirklich sagen, das ist ein Phänomen, das wächst oder werden einfach die Fälle öfter angezeigt durch Aufklärungen?
Beides. Es wird vielleicht auch mehr angezeigt, aber es gibt auch immer wieder neue Versuche. Es werden auch Versuche inzwischen angezeigt. Wir bekommen auch regelmäßig Hinweise auf solche Sachen. Es ist unterschiedlich. Und natürlich, der Bürger ist jetzt langsam vorsichtiger geworden. Und das merken natürlich auch die Betrüger und versuchen natürlich dann neue Wege zu finden, die vielleicht der alten Masche sehr stark ähneln, aber halt nicht identisch sind und so, dass man diese neue Masche vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so durchschaut als Opfer.
Ja, und einer, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Spieß umzudrehen.
Guten Tag. Ich bin Florian Hoffmann. Ich habe vor kurzem den Zugriff auf mein Gmail-Konto verloren und benötige Ihre Hilfe, um es wiederherzustellen.
Ja, Florian Hoffmann, den ihr hier gerade gehört habt, das ist keine echte Person, das ist eine KI. Arnie heißt sie eigentlich und die soll Online-Betrügern auf die Spur kommen. Das Modell hat unter anderem Thorsten Holz entwickelt. Er ist KI-Experte und forscht am CISPA-Helmholtz-Center in Saarbrücken. Herr Holz, wie funktioniert Arnie denn? Wie geht er vor?
Die Grundidee ist relativ einfach. Moderne Chatbots von Anbietern wie zum Beispiel OpenAI oder anderen sind mittlerweile sehr leistungsfähig in dem Sinne, dass sie verschiedene Rollen spielen können. Was wir jetzt tun ist, dass wir einfach in eine typische Opferrolle reingehen. Also zum Beispiel beschreiben wir sind jetzt zum Beispiel ein 50-Jähriger, der irgendwie in Kryptowährungen investieren will oder vielleicht eine 25-Jährige, die sich für irgendwelche romantischen Beziehungen interessiert. Und dann verbinden wir unseren Chatbot mit den Betrügern. Also zum Beispiel, dass wir dann auf Twitter oder auf X ein Posting absetzen oder wenn wir eine Nachricht bekommen per Instagram oder per LinkedIn, dann antworten wir nicht als Mensch, sondern dann antwortet eben das KI-Modell. Im Hintergrund hat das Chatmodell allerdings immer ein Ziel, an die Zahlungsinformationen zu kommen.
Jetzt frage ich mich so ein bisschen, so eine KI zu entwickeln, ist ja schon ein relativ großer Aufwand, stelle ich mir als Laie vor. Warum haben Sie das gemacht? Also diese Dinge, die Sie gerade genannt haben, die können, sage ich jetzt mal ganz provokant, auch einfach Mitarbeitende erledigen, oder?
Ja, im Rahmen unserer Forschung beschäftigen wir uns vor allem damit, wie man das Ganze skalierbarer machen kann, beziehungsweise auch automatisieren kann. Weil natürlich könnte das auch jemand von Hand machen, nur so ein Chatmodell kann das eben 24 Stunden am Tag und auch 7 Tage die Woche machen. Das Chatmodell kann verschiedene Sprachen sprechen und eben auch auf verschiedene Arten von Betrug reagieren. Also im Endeffekt ist das Ziel, möglichst automatisiert mehr über Betrugsmaschen zu lernen, um so dann auch besser zu verstehen, wie gehen die Angreifer überhaupt vor. Weil das sind dann eben so Schlüsselelemente, um diesen Betrug auch irgendwann dann stoppen zu können.
Wenn wir jetzt aber eben auf diese andere Seite schauen, also auf die Seite der Betrüger, die nutzen ja selbst auch immer häufiger KI als Bot, als Betrugsbot sozusagen. Wie kann ich mir das dann vorstellen, dieses Modell von Ihnen, das spricht dann mit dem Modell von gegenüber, also da sprechen zwei KIs miteinander. Kann da jemand überhaupt noch den anderen dann aufs Korn nehmen oder enttarnen? Wie läuft das ab?
Ich denke, in Zukunft wird das auch auf der Angreiferseite immer mehr Richtung KI laufen. Und Sie haben recht, vielleicht haben wir irgendwann die Situation, dass eben eine KI mit einer KI spricht. Aber wir als Verteidiger haben immer einen, hoffe ich mal, entscheidenden Vorteil. Und zwar die Angreifer wollen ja prinzipiell irgendwann an Zahlungen rankommen. Also müssen sie irgendwann sagen, wie eben Geld vom Opfer zum Betrüger rübergeschickt werden soll. Und das dürfen sie auch nicht zu schwierig machen. Weil ein normales Opfer muss ja auch diese Zahlung irgendwie autorisieren können oder irgendwie sagen können, wie jetzt Geld überwiesen werden soll. Also müssen die Angreifer das irgendwie so einfach machen, dass auch ein Anführungszeichen normaler Mensch noch darauf hereinfällt. Und das ist eben auch der Einsatzpunkt, wo dann unsere KI hoffentlich auch in der Lage ist, genau an diese Informationen ranzukommen.
Hoffentlich auch in der Lage ist, ist ein gutes Stichwort. Hat die KI denn schon Erfolge gehabt? Sind da schon Betrüger ins Netz gegangen, wenn man so will?
Wir haben insgesamt mit tausenden Betrügern gechattet und mit denen interagiert und in vielen Fällen waren wir auch in der Lage, an die Zahlungsinformationen ranzukommen. Was wir dann damit machen ist, die geben wir dann zu unseren Partnern. Also wir arbeiten zum Beispiel ziemlich eng mit PayPal zusammen oder auch mit diversen Firmen, die im Bereich so Kryptowährungen aktiv sind. Und die können dann diese Informationen nutzen, um auch eigene Ermittlungen zu führen und dann eben Accounts zu finden, die hinter dem gleichen Kartell stecken. Und so wurden dann schon viele tausend oder mehr als eine Million Accounts mittlerweile gesperrt.
Jetzt haben Sie gerade schon Zukunftsszenarien skizziert, dass eben auch Betrüger, wir haben gerade schon drüber gesprochen, auch immer mehr KI einsetzen werden. Wir wissen ja, dass es häufig auch sehr schwierig ist, solchen Online-Betrügern auf die Spur zu kommen. Können vielleicht auch Ermittler in Zukunft mit KI da besser Erkenntnisse bekommen?
Die Herausforderung ist sicherlich, dass es so ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Deshalb, ich denke, das wird schwierig. Da brauchen wir noch viel bessere internationale Zusammenarbeit. Auf der technischen Ebene kann man zwar Informationen sammeln, Und man kann dann mit den Zahlungsanbietern eben auch zusammenarbeiten, um die Zahlungen zu stoppen. Aber die Betrüger dahinter, die wirklich zu stoppen und auch dingfest zu machen, ich denke, das wird noch eine große Herausforderung sein.
Wie man so einen Cyberscam frühzeitig erkennt, das weiß vor allem auch der Kriminalhauptkommissar Hans-Joachim Henschel. Herr Henschel, welche Tipps können Sie uns mit auf den Weg geben?
Generell kann es einem helfen, wenn man erstmal ein bisschen Ruhe bewahrt und nicht sofort irgendwie agiert und irgendwas draufklickt. Das heißt also, wenn mir irgendjemand unaufgefordert einen Link oder einen Anhang schickt, den auf gar keinen Fall öffnen, nicht folgen. Wenn ich mir nicht sicher bin, wo die Herkunft ist, ob ich wirklich ein Paket bekomme und da wird behauptet, ein bekannter Dienstleister hätte mir das jetzt zugestellt, dann kann ich mich im Idealfall bei der Original-App des Dienstleisters nochmal verifizieren und schauen, ob dort diese Sendungsnummer entsprechend hinterlegt ist, ob ich überhaupt ein Paket von dem bekomme oder über den bekomme. Das kann ich auch generell machen bei dem Messenger-Betrug. Ich könnte das angebliche Kind, was mich dort möglicherweise anschreibt, auf ganz normalen Wege anrufen und nachfragen. Hast du mir gerade eine SMS geschickt, mich um Geld zu bitten? Also immer irgendwie nachfragen, weil das schützt in erster Weise.
Also dieser Tipp, nicht auf Links zu klicken, den kenne ich zum Glück auch. Das halte ich auch ganz fleißig ein. Ich habe auch mal gehört, dass man an der E-Mail-Adresse, also am Absender, manchmal auch Anhaltspunkte findet, erkennen kann, dass das jetzt nicht echt ist. Was haben Sie da für Tipps?
Generell auch da gilt, so eine E-Mail oder eine SMS genau von oben bis unten sich anschauen. Sind da Fehler drin? Also in Ruhe alles durchlesen. Werde ich da so angesprochen, wie ich es kenne von dem Anbieter? Spreche da mich mit Vornamen, mit Nachnamen an, mit meiner Kundennummer, möglicherweise sogar mit meiner echten Adresse. Das sind so erste Hinweise.
In der NDR-Recherche, da geht es vor allem auch um Männer, die Opfer werden auf sozialen Plattformen oder Dating-Apps und dann mit vermeintlich interessierten Frauen schreiben. Gerade auch bei Dating-Apps, da spielen ja dann nochmal mehr Dinge eine Rolle, die dann auch das Handeln und vielleicht auch die Skepsis so ein bisschen beeinflussen. Gefühle, also haben Sie hier explizit Tipps, wie man auch bei solchen Dating-Apps und in solchen Situationen erkennen kann, na, vielleicht ist das jetzt nicht meine Traumfrau, mit der ich da schreibe, sondern irgendein Bot oder irgendjemand, der mich um sehr viel Geld bringen will?
Da kann man natürlich erstmal ganz, ganz vorsichtig sein. Natürlich kann man eine Menge Spaß da haben, wenn es dabei bleibt. Wenn es aber dann in Richtung, ich brauche Geld oder ich brauche besonders intime Fotos von der Person, das sind nämlich zwei verschiedene Maschen noch wiederum, die sich da auftrennen, geht, dann sollte man auf jeden Fall skeptisch werden. Das heißt also, wenn es um Geld geht, weil er plötzlich in Notlage geraten ist, der möchte ausreisen, man würde Geld bekommen, was man dann weiterleiten sollte, dann sollte man generell davon die Finger lassen. Und das Gleiche gilt auch, wenn es um intime Fotos geht. Auch dort sollte man generell die Finger davon lassen, wenn man die Person tatsächlich nicht aus dem echten Leben, aus dem privaten 1:1 kennt, sollte man solche Bilder generell nicht verschicken, weil nachher mit solchen Fotos dann das potenzielle Opfer erpresst werden kann. Dann kann man natürlich auch immer erstmal generell schauen, wenn mir jemand ein Bild zuschickt oder Ausweisdokumente zuschickt, man kann die Person googeln, man kann das Bild möglicherweise in die Bilderrückwärtssuche hochladen. Man sollte dann vielleicht mal in einem Live-Gespräch auf mögliche Fehler achten. Dann sollte man auch vorsichtig sein, wenn es generell um private, sensible Daten geht. Das heißt also, so ein Account sollte ich nicht unbedingt mit meiner Haupt-E-Mail-Adresse erstellen, sondern mit einer extra erstellten E-Mail-Adresse, dass ich dann im Notfall das auch wieder löschen kann und dann nicht die Person dauerhaft meine Original-E-Mail-Adresse, die ich für alle täglichen Geschäfte benutze, sofort kennt.
Ruhe bewahren und auf Ungereimtheiten achten, sagt Herr Henschel. Svea Eckert, du bist nicht nur Journalistin, sondern du bist auch Expertin für Datenschutz und Cybersicherheit. Was würdest du empfehlen? Wie schütze ich mich vor Online-Betrug? Wie erkenne ich solche Fakes?
Also ein Anwalt der Betroffenen, der hat mal so zu mir gesagt, ja, sie erkennt es immer, wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein.
Ja, das ist schade. Schade.
Das fand ich irgendwie ganz, ganz süßen Tipp. Aber nee, so ganz, ganz ernsthaft ist es natürlich schon so, dass wenn wir halt Menschen im Internet kennenlernen, die wir im realen Leben nie getroffen haben, ist natürlich immer ein gewisses Maß an Vorsicht angesagt. Und dann, wenn ich in sowas drinstecke, so wichtig, vertraut euch anderen Menschen an. Also ihr habt euch gegenüber sitzen Profis, also euch gegenüber sitzen Täter, die investieren 16 und mehr Stunden am Tag in euch, ja, um euch abzuzocken. Die lösen sich ab, die arbeiten in Schichten, die haben ein Manual, die haben Skripte, die setzen KI ein, ja. Also schämt euch nicht, sondern sucht den Kontakt zu einer Freund oder einer Freundin, redet drüber und holt euch Hilfe, weil dann seid ihr nicht mehr alleine und müsst nicht das durchmachen, was viele Opfer durchmachen, also die Scham und die schlaflosen Nächte.
Mhm. Wenn du jetzt mit ein bisschen Abstand auf diese Recherche guckst, auf diesen Film guckst, was würdest du sagen, was hat dich vielleicht schon während der Recherche oder jetzt auch erst im Nachhinein am meisten überrascht oder bewegt oder womit hast du auch vielleicht so absolut gar nicht gerechnet?
Also was mich einfach am meisten beeindruckt hat, ist diese Systematik und auch diese Größe, mit der das alles passiert. Also, dass es regelrechte Fabriken gibt, dass das Hunderttausende Menschen sind, die dort arbeiten, dass die 16 Stunden am Tag arbeiten, dass das alles organisiert ist wie eine Fabrik. Die Fotos werden eingekauft, die werden dann von anderen wieder verarbeitet. Dann gibt es in diesem ganzen Betrugssystem das Level 1, 2 und 3 der Betrüger. Dann gibt es den Kopf. Am Ende steckt eine Mafia, da steckt ein Geldwäschesystem. Also einfach die Größe dieses Betrugs und dass es nicht drei Leute im stillen Kämmerlein sind, das ist was mich eigentlich bis heute immer wieder fasziniert.
Und das ist auch was ich hier heute mitnehme, dass es eben wirklich jedem passieren kann und dass es gut ist, sich darüber auszutauschen und lieber einmal mehr vorsichtig zu sein, als schnell irgendwas mit halbem Auge zu lesen und dann in Panik zu geraten. Den Film von Svea Eckert und ihren Kolleginnen, den findet ihr übrigens in der ARD Mediathek. Er heißt Im Inneren der Cybermafia, Love Like Lost. Und das war's auch schon mit unserem NDR2-Spezial. Mein Name ist Julia Faltermeier. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.